Ich habe diese Woche mal wieder in der Bibel gelesen, was ganz außergewöhnlich ist, und habe dann aufgeschlagen so die Bibel und habe gedacht, vielleicht trifft mich da die ein oder andere Weisheit für mein Leben. Und habe aufgeschlagen und dann habe ich gelesen, Hiob 32, Vers 9, da steht, die Größten sind nicht die Weisesten. Das hat mich natürlich hart getroffen. Da habe ich gedacht, was willst du mir damit sagen, Gott? Aber ich habe es nicht so persönlich genommen und habe mich dann stattdessen angefangen, auch in Bezug auf den Predigtext natürlich, habe mich stattdessen dann angefangen, auseinanderzusetzen mit der Frage, was ist eigentlich Weisheit? Und wer möchte eigentlich, oder warum wollen wir eigentlich weise sein? Wer von euch würde gerne irgendwann mal weise sein in seinem Leben? Meldet euch mal. Okay, also die allermeisten wollen irgendwann mal weise sein. Und als Kind habe ich immer gedacht, wenn ich mal alt bin oder älter, dann will ich auch mal richtig, richtig weise sein. Und für mich war das ultimative Beispiel für Weisheit war für mich Gandalf der Weiße aus Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wer von euch Herr der Ringe gesehen hat, aber Gandalf ist so die Figur, die die ultimative Weisheit ausstrahlt. Immer wenn die Leute was wissen wollen, gehen sie zu ihm. Das ist so ein Mann mit langem weißen Bart. Also der ist sehr weise, oder? Der hat doch einen Bart. Ja, ja. Und reitet auf so einem weißen Pferd und hat so einen Stab in der Hand und so eine lange Zipfelmütze oder Hut. Und ich habe als Kind, habe ich dann gedacht, um irgendwie weiser zu werden, fange ich schon mal an, damit Pfeife zu rauchen. Weil Gandalf, immer wenn er besonders weise Sachen sagt, dann raucht er Pfeife. Und der hat so eine ganz lange Holzpfeife, die kann man sogar kaufen, die hat irgendein Pfeifenbauer nachgebaut. Und ich habe angefangen, bei uns im Garten Tabak anzubauen. Sehr zur Freude meiner Eltern. Also mein Vater hat sich tatsächlich gefreut, weil so konnte er mir so ein bisschen was von seinem grünen Daumen mitgeben. Und ich habe also Tabakpflanzen angebaut, habe das aber ein bisschen unterschätzt, wie groß die werden. Also die Blätter werden echt irgendwie so groß. Habe die dann bei uns auf dem Dachboden aufgehängt, geerntet und aufgehängt. Mein Vater hat sich ein bisschen beschwert, weil das die Hälfte von unserem Beet eingenommen hat, der Tabak. Er hatte auch ein bisschen Sorge, was die Nachbarn denken, wenn das rauskommt. Und wollte dann also Pfeife rauchen. Es ist leider dann nie was geworden draus, weil als es dann so weit kam, dass ich ihn hätte rauchen können, da war mein Vater dann doch nicht so begeistert mehr von der Idee. Und außerdem hatte ich ja noch keine Pfeife. Später habe ich meine Pfeife geschnitzt dann. Aber das hat mich auch nicht weiser gemacht, musste ich dann letztendlich feststellen. Also Weisheit würde, glaube ich, jeder gerne irgendwie haben, irgendwann in seinem Leben. Und was ich mit Weisheit verbinde oder was für mich eigentlich die Definition von Weisheit ist, ist eigentlich immer zu wissen, was das Richtige zu tun ist in dem Moment. Also was die richtige Sache zu tun ist in irgendeiner Situation. Wir beten auch ja oft in Entscheidungssituationen, vielleicht erinnert ihr euch, gerade wenn wichtige Entscheidungen anstehen in unserem Leben, in unserer Gemeinde, dann beten wir, Gott schenke uns Weisheit. Also Weisheit verbinden wir oft mit Entscheidungen. Und ein Weg, den wir oft mit Weisheit verbinden oder ein Begriff, den wir oft mit oder eine Sache, die wir oft mit Weisheit verbinden, sind Erfahrungen. Also Erfahrungen geben uns Weisheit. Oft werden solche Weisheiten in Form von Erfahrungen auch als Sprüche weitergegeben, so Weisheitssprüche. Wer von euch hat irgendwelche Weisheiten, die er heute mit uns teilen will, irgendwelche Lebensweisheiten? Jetzt wäre der Moment, wo ihr sie mal mit der ganzen Gemeinde teilen könnt. Alle ein bisschen schüchtern, ihr dürft noch einen Moment überlegen. Auch zu Hause, vielleicht habt ihr zu Hause die besten Lebensweisheiten, dann schreibt sie in den Chat. Jetzt ist der große Moment der Weisheit gekommen hier. Keine Weisheiten? Irgendwelche Bauernregeln oder so? Ach so, ihr wollt alle noch weise werden. Okay, also wir stehen ganz am Anfang. Es gibt doch diese Bauernregel, kräht der Hahn oben auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das ist doch meine Weisheit. Oder eine Lebensweisheit, die ich immer meinen, meinen Freunden mitgebe, wenn wir uns verabschieden, ist: Denk dran, keinen gelben Schnee essen. Auch eine wichtige Sache, habe ich schon als Kind gehört. Also solche Weisheiten helfen uns natürlich nicht wirklich weiter, aber es gibt ja auch wirklich manche weise Sprüche wie der Weg ist das Ziel oder was gibt es noch so für Weisheiten? Keine Ahnung, fällt jetzt gerade auch nichts ein. Aha, bleibe fromm und halte dich recht, denn solchen wird es zuletzt wohl ergehen. Das ist doch mal eine richtige Weisheit. Also, auch in der Bibel gibt es eine ganze Kategorie, die nennt sich Weisheitsliteratur. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, da zählen mehrere Bücher mit rein. Das Buch Hiob zählt da mit rein, die Sprüche Salomos zählen da mit rein, Kohelet zählt da mit rein. Also diese ganzen Bücher sind Weisheitsliteratur. Und die funktionieren eigentlich letztendlich so, der Autor oder der Mensch, der die Weisheit teilt, beobachtet etwas, also er geht durchs Leben, schaut sich so verschiedene Dinge an, die er so sieht in seinem Leben und zieht daraus Schlussfolgerungen. Also er trifft Beobachtungen und stellt fest, so und so ist es. Also am Anfang von Kohelet stellt der Prediger fest, alles ist sinnlos. Alles ist nichts. Er hat schon viele Menschen kommen und gehen sehen und er hat festgestellt, am Ende ist alles sinnlos. Ist natürlich eine etwas enttäuschende Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit. Also es ist Weisheitsliteratur. Ein Spruch in Sprüche 6, Vers 6 fasst diese Art, wie Weisheitsliteratur funktioniert, ganz gut zusammen. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und sieh dir ihre Wege an und werde weise. Also geh hin, schau dir die Ameise an, wie sie auf dem Boden fleißig rumkrabbelt und irgendwelche Dinge durch die Gegend trägt und lerne von ihr, wie man richtig sich verhält im Leben. Denn die sammelt quasi im Sommer, wenn viel wächst, sammelt sie Vorräte an für den Winter. Und also schau dir an, wie die Ameise, da kann man ja viel lernen von der Ameise. Ist ja auch ein Teamwork, Teamplayer, die Ameise. Kann man viel lernen von so einer Ameise. Also so funktioniert diese Kategorie Weisheitsliteratur. Und da sind dann solche Sprüche entstanden, die wirklich jeder von uns kennt, die auch wirklich weise sind. Wie Sprüche 26, Vers 27, hat diese Luther-Übersetzung, kennt fast jeder, würde ich behaupten. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Nicht hat ein Grubengrabgerät, wie es früher immer hieß. Oder es geht noch weiter, den zweiten Teil von dem Vers kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Wer einen Stein hochwälzt, auf den rollt er zurück. So geht's weiter. Also dieser Spruch kommt tatsächlich aus der Bibel, ist keine Volksweisheit. Aber genau, also solche Weisheiten sind da zusammengefasst. Da sind auch manchmal eher so lustigere Weisheiten zustande gekommen, wie Sprüche 25. Auf zwei Sachen kannst du dich verlassen. Wenn der Wind aus dem Norden kommt, gibt's bald Regen. Und wenn rumgelästert wird, gibt's bald Ärger. Und der zweite Teil von dem Vers, es ist besser, auf der Ecke eines Dachbodens zu leben, als mit einem zanksüchtigen Partner in einer Wohnung. Ich habe es jetzt gegendert. Eigentlich steht da Frau, aber es können auch Männer können zanksüchtig sein. Ja, also es ist auch lustig. Es gibt, aber Weisheiten sind mehr als einfach nur Dinge zu beobachten. Also man kann durch diese Sprüche, die haben wahrscheinlich damals dazu gedient, also die ganze Weisheitsliteratur hat damals wahrscheinlich dazu gedient, in Israel junge Schüler und Schülerinnen zu unterrichten in weiser Lebensführung. Also diese Sprüche sollten sie auswendig lernen, um dann quasi in dem richtigen Zeitpunkt in ihrem Leben darauf zurückgreifen zu können und dann quasi ihr Leben weise zu lenken. Das war sozusagen der Sitz im Leben von dieser Weisheitsliteratur. Aber es gibt eben auch Dinge, Situationen, die können diese Sprüche nicht bewältigen. Zum Beispiel, ihr alle kennt es, es gibt irgendwo Streit im Freundeskreis und man weiß einfach nicht, was ist jetzt die richtige Position einzunehmen oder der richtige Umgang damit. Oder alle, die Eltern sind, kennen diese Situation. Man kommt immer mit seinen Kindern irgendwann an einen Punkt, da kann man noch so viele Erziehungsratgeber gelesen haben, noch so viele Gespräche mit anderen Eltern geführt haben. Man ist an einer Situation, wo man einfach nicht weiß, was ist jetzt das Richtige. Soll ich dem Kind jetzt das Stück Schokolade noch geben oder nicht? Muss ich jetzt konsequent bleiben oder soll ich jetzt nachgeben? Also es gibt immer wieder Situationen, da helfen uns die besten Weisheiten im Leben nichts. Da brauchen wir mehr Weisheit als nur über Sprüche. Ein ganz gutes Beispiel für diese weitergehende Weisheit ist König Salomo, der von dem gesagt wird in der Bibel, dass keiner nach ihm und vor ihm weiser war als er. Also der weiseste Mensch auf Erden. Es lag daran, dass Gott ihm in einem Traum erschienen ist und er hat gesagt, du kannst ja eine Sache von mir wünschen, die werde ich dir gewähren. Fast wie wie so eine gute Fee. Und dann sagt Salomo, überlegt und sagt, Gott, ich stelle fest, wie schwierig es ist, dieses Volk, was du mir anvertraut hast, was so riesengroß ist, zu führen. Bitte schenk mir, wenn du mir eines schenken möchtest, schenk mir Weisheit, dieses Volk zu führen. Und Gott sagt, das war ein guter Wunsch, dafür kriegst du sogar noch Reichtum und Macht obendrauf. Und so wird es dann auch. Und von Salomo wird eine Geschichte erzählt, die ist legendär, wo er seine Weisheit quasi beweisen konnte, vorzeigen konnte. Und zwar kamen zwei Huren zu ihm, die hatten zwei Babys bekommen. Und eines von den Babys war in der Nacht von der Mutter erdrückt worden, also gestorben. Und dann kam Folgendes, dass die eine Frau, die wohl ihr Baby erdrückt hatte, das tote Baby der anderen Frau untergeschoben hat und von der das lebendige Baby weggenommen hat, um quasi selber wieder ein lebendiges Baby zu haben. Also ganz tragische Situation, wenn man mal darüber nachdenkt, was auch in den Frauen vorgegangen sein muss. Also unfassbar kompliziert. Und dann kommen diese beiden Frauen vor Gericht und die eine sagt, das ist aber mein Baby. Es ist auch schwer nachzuvollziehen, hat sie vielleicht sich so stark da reingesteigert, dass sie es vielleicht wirklich schon glaubt, dass es ihr Baby ist, oder lügt sie einfach nur. Ganz schwierige Situation. Und die sagen, wem gehört jetzt quasi das lebendige Baby? Und Salomo ist jetzt also in der Situation, da eine Entscheidung fällen zu müssen. Und Salomo sagt dann, und das ist das Legendäre an dieser Geschichte, er sagt, nehmt dieses Baby, schneidet es in zwei Hälften, das Lebendige, und dann kriegt jede Frau eine Hälfte. Und diese Geschichte und diese Situation ist natürlich krass. Ich hätte gerne mal gesehen, wie die Leute damals im Thronsaal geguckt haben, als er das gesagt hat. Und dann kommen die Soldaten und wollen dieses Baby in zwei Teile teilen. Und dann schreit die echte Mutter, nein, gibt es der anderen Frau, weil sie auf keinen Fall möchte, dass dieses Baby stirbt. Und dann sagt Salomo, diese Frau, die das gesagt hat, die ist die echte Mutter, gebt ihr das Kind. Und so ging dann seine Weisheit in die Geschichte ein. Also ganz faszinierende Geschichte. Und die zeigt, dass Weisheit eben manchmal nicht aus Sprüchen zu lernen ist. Es gibt keinen Spruch, wo steht, wenn zwei Frauen ein Baby für sich beanspruchen, dann teilt es in der Mitte durch, dann werdet ihr rausfinden, welche die richtige ist. Auf Wikipedia, wenn man da nachguckt nach Weisheit, dann findet man eine sehr interessante Definition, finde ich, eine sehr weise Definition von Weisheit. Da steht, Weisheit zeugt von geistiger Beweglichkeit und Unabhängigkeit. Sie befähigt den Träger oder die Trägerin, sich so zu verhalten, wie es sich in der gegebenen Situation als nachhaltig sinnvoll erweist. Ziemlich kompliziert, aber wir kommen da später noch mehr dazu. Dies geschieht häufig unter Vermeidung störender Einflüsse, wie beispielsweise dem eigenen Gefühlszustand oder gesellschaftlichem Gruppenzwang. Nochmal, der Satz, den finde ich sehr wichtig. Dies geschieht häufig unter Vermeidung störender Einflüsse, wie beispielsweise dem eigenen Gefühlszustand oder gesellschaftlichem Gruppenzwang. Bei näherer Betrachtung und umfassender Würdigung aller Umstände, manchmal auch erst mit zeitlichem oder räumlichem Abstand, erweisen sich diese Überlegungen, Äußerungen und Handlungen jedoch als richtig. Also die weisen Handlungen, die erweisen sich später, oft später erst mit Abstand, als richtig, zutreffend oder wahr. Entsprechendes gilt auch für Worte und Handlungen, die der Weise, also die weise Person, nach reiflicher Überlegung eben nicht ausspricht und tut. Also weise ist es auch manchmal gerade nichts zu sagen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Oder hier ein Beispiel aus unserem Lateinunterricht für den Konjunktiv. Si tacuissis, philosophus mansissis. Wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Hat mich an einen Twitter-Post erinnert, den ich gerade gelesen habe vor ein paar Tagen. Da hat einer geschrieben, mich nerven solche Leute, die immer so tun, als würden sie sich mit Vincent van Gogh auskennen, aber haben noch nie eines seiner Stücke gehört. Da habe ich auch gedacht, okay, hättest du auch mal lieber nichts geschrieben. Aber ihr merkt, das Schwierige an Weisheit ist, dass sie nicht mit Intelligenz verwechselt werden darf. Intelligenz kann man irgendwie messen, kann man irgendwie beurteilen, aber Weisheit ist viel schwieriger. Es geht darum, auf was kann man später zurückschauen und sagen, das war weise. Und das ist nicht von vornherein manchmal nicht so einfach abzuschätzen. Im Moment erleben wir das ja ganz extrem, hier in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Es geht drunter und drüber, ständig ändern sich die Gegebenheiten. Machthaber und Machthaberinnen müssen Entscheidungen treffen und es ist unmöglich vorher abzuschätzen, welche Entscheidungen sind weise und welche stellen sich im Nachhinein als unnötig oder übertrieben oder zu lasch heraus. Es ist fast unmöglich herauszufinden, wer kann einfach nur gut reden, wer kann einfach nur gut überzeugen oder wirkt irgendwie schlau und wer will vielleicht Kapital aus der Situation schlagen. Wer hat vielleicht seine eigenen Interessen im Sinn? Und wer trifft wirklich gute langfristige Entscheidungen? Kann man kaum sagen. Das ist die Tragödie eigentlich an der Weisheit. Und die Frage, mit der ich mich heute mit euch beschäftigen will in Bezug auf den Bibeltext, ist die Frage, wie kann ich erkennen, welche Ratschläge und Entscheidungen weise sind? Wie kann ich Weisheit unterscheiden von bloßer Intelligenz oder von Dummheit? Und welche Ratschläge hören sich vielleicht einfach nur gut an und haben aber gar keinen Mehrwert? Wie gestern Josh im jungen Erwachsenenkreis gesagt hat, zum Beispiel dieser alte Spruch, Zeit heilt alle Wunden. Hört sich gut an, hat sich aber noch nie als wahr erwiesen. Wie kann ich in verzwickten Situationen meines Lebens weise handeln? Der Titel der Predigt ganz einfach mal runtergebrochen, wie kann ich weise werden? Wie werde ich weise? Und dafür habe ich euch einen Text mitgebracht. Also den hattet ihr auch schon dabei, wenn ihr eine Bibel dabei habt. 1. Korinther, Kapitel 2, Abvers 1. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, schwierige Situation in Korinth, denn dort streitet sich die Gemeinde und ist quasi kurz vor einer Spaltung um die Frage, wer ist bedeutungsvoller, Apollo oder Apollos oder Paulus? Zwei wichtige Persönlichkeiten, die gepredigt haben in Korinth. Und es trennen sich quasi zwei Lager. Die einen sagen, nee, Apollos ist der Bessere und die anderen sagen, Paulus ist der Bessere. Und es scheint auch zu gehen um die Frage, wessen Lehre hat mehr überzeugt? Also es ist schon fast eine politische Situation. Also wer konnte besser reden? Wer hatte die bessere Rhetorik? Wer konnte einfach mehr überzeugen? Und diese Lager drohen sich zu spalten. Und jetzt versucht Paulus, die Situation unter Kontrolle zu kriegen, indem er schreibt, einmal bitte einblenden den Text. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Und was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte mit seiner Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Paulus kritisiert hier die sogenannte sophistische Rhetorik, wo es darum ging, Weisheit mit möglichst überzeugender Rhetorik zu vermitteln, um den Menschen quasi die eigene Meinung aufzudrängen. Also es galt die Regel, wer überzeugender argumentiert, wer überzeugender rhetorisch unterwegs ist, dessen Weisheit hat mehr Bestand. Und es geht Paulus hier darum zu zeigen, genau das ist beim Evangelium nicht der Fall. Er sagt, ihr verwechselt Weisheit mit Schläue. Schlau klingt vieles. Und gerade schlaue Menschen wissen, wie sie selbst Dinge, die gar nicht weise sind, so verkaufen können, dass sie sich weise anhören. Aber was wirklich weise ist, sagt Paulus, nämlich hier die Botschaft von Jesus, das bleibt weise und richtig, selbst wenn es noch so stümperhaft vorgetragen ist. Wenn es noch so schwach erzählt wurde. So schwach, wie man sich nur vorstellen kann. Er schreibt, schwach, elend und zitternd bin ich zu euch gekommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was er damit meint. Also wie kann man sich das vorstellen? Saß er da vor der Tür und hat gezittert bei denen und plötzlich haben sie gemerkt, er ist da. Also er scheint ein bisschen auch zu übertreiben, aber es ist auf jeden Fall lustig formuliert. Und dann geht es weiter in Vers 6. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Und danach sagt er noch, genauso wie nur ihr selber wisst, welche Geheimnisse in euch verborgen sind, genauso weiß der Geist Gottes, welche Geheimnisse in Gott verborgen sind. Was Paulus sagt, ist, Weisheit ist immer ein Risiko. Weisheit ist immer ein Risiko. Denkt daran, was ich vorher gesagt habe, die Definition von Wikipedia. Man kann immer erst im Nachhinein sehen, ob etwas weise war oder nicht. Oder oft kann man es erst im Nachhinein sehen oder mit Abstand. Oder ob es sich vielleicht nur weise angehört hat und nachher doch einfach nur Scharlatanerie war. Ein gutes Beispiel nennt Paulus hier die Kreuzigung von Jesus. Für viele Machthaber der damaligen Zeit war das der ultimative Geniestreich. Die haben gedacht, damit ist alles erledigt. Damit haben wir diese Sekte endlich unterdrückt und damit haben wir unsere Macht gesichert. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Es sah erstmal gut aus und hat sich dann aber als großer Fehler erwiesen. Aber Gottes Weisheit kennzeichnet sich nicht dadurch, dass sie überzeugend klingt oder dass sie besonders schillernd auftritt oder besonders gut verkauft wird, sondern Gottes Weisheit zeichnet sich dadurch aus, dass sie gerade keinen Sinn macht nach unseren Maßstäben. Der verheißene Messias hängt da am Kreuz. Was denkt ihr, was die Leute gesagt haben, die Christen, die Weisen dieser Welt? Die werden noch nicht gesagt haben, der König, der verheißene König, der Retter dieser Welt, der hängt jetzt da am Kreuz. Na klar, macht doch Sinn. Was Weiseres gibt's gar nicht. Nein, die haben alle gedacht, was Dümmeres gibt's gar nicht. Gottes Weisheit ist eine Weisheit, die von uns verlangt, uns herausfordert, die eigene Weisheit an den Nagel zu hängen. Unsere Weisheit aufzugeben. Paulus schreibt ein Kapitel vorher, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, ein absoluter Stumpfsinn für die, die verloren gehen. Aber für die Erlösten ist sie Gottes Kraft. Für die Erlösten Gottes Kraft. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, schreibt Paulus, und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Gottes Weisheit ist eine Weisheit, die Vertrauen verlangt. Eine Weisheit, die sich bewusst macht, dass der eigene Verstand nicht kontrollieren kann, nicht überprüfen kann, ob das schlau ist oder richtig ist, was Gott sagt oder nicht. Wir haben nicht mal einen Maßstab für das, was Gott von uns verlangt oder was Gottes Weisheit eigentlich bedeutet. Bei Gottes Weisheit müssen wir einfach akzeptieren, dass wir nicht beurteilen können mit unserem Verstand, mit unserer Weisheit, ob das, was Gott da gerade sagt oder tut, richtig ist. Weil kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, was Gottes Weisheit eigentlich bedeutet. Genauso wie sich damals, als Jesus am Kreuz hing, keiner vorstellen konnte, dass das noch zu was Gutem führt. Und genau da hat Gott sich am größten offenbart. Wir müssen vertrauen und wir müssen uns viel mehr danach ausstrecken, Jesus nachzufolgen. Unser Vertrauen zu ihm immer größer werden zu lassen. Paulus schreibt in Vers 6, jeder gereifte Christ erkennt, wie wahr und voller Weisheit Gottes Botschaft ist. Ich finde diesen Begriff gereift so interessant an dieser Stelle. Er sagt nicht jeder Christ und er sagt auch nicht jeder Mensch, sondern er sagt jeder gereifte Christ. Und gereift bedeutet für mich jetzt nicht, dass er jeden Vers in der Bibel auswendig kann oder jeden Spruch von Salomo auswendig kann. Sondern gereift bedeutet, dass sie begriffen haben, dass sie mit ihrer eigenen Weisheit nicht weiterkommen. Wachsen im Glauben bedeutet für mich immer wachsen im Vertrauen auf Gott und wachsen in der eigenen Demut. Jeder gereifte Christ erkennt, wie wahr und voller Weisheit Gottes Botschaft ist. Reifen bedeutet wachsen im Vertrauen darauf, dass Gottes Weisheit erst da anfängt, wo unsere Weisheit aufhört, wo wir mit unserer Weisheit am Ende sind. Gandalf, habe ich dann im Nachhinein gedacht, war deshalb immer so faszinierend, weil er immer Bescheid wusste und alle anderen nicht. Woher kommt mein menschliches Streben danach, selber der Weise zu werden? Vielleicht ist es richtiger, dem zu vertrauen, der wirklich weise ist, der einzig weise ist. Vielleicht ist das der richtige Weg zur Wahrheit oder bestimmt ist das der richtige Weg zur Wahrheit. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, so warum redet er heute so viel über Weisheit? Also Weisheit ist ja immer ganz schön, aber jetzt auch nicht so wichtig für mein Leben. Ich glaube, hinter Weisheit steckt noch viel mehr. Ich glaube, Weisheit ist eigentlich ein Begriff, der uns viel mehr beeinflusst, als wir eigentlich denken. Denn was wir als weise empfinden, bestimmt grundsätzlich, wie wir unser Leben leben und in welche Richtung wir unser Leben ausrichten. Keiner würde absichtlich ein dummes Leben gerne leben. Jeder versucht doch sein Leben so zu leben, wie er es als weise empfindet. Und deshalb folgen wir den Menschen, die wir weise finden und den Sprüchen, die wir besonders schlau finden. Also was oder vielleicht noch viel mehr, wen wir weise finden, bestimmt letztendlich, wonach wir unser Leben ausrichten. Weise zu sein bedeutet also letztendlich, dass du dein Leben so sinnvoll und gut wie möglich ausrichtest und sich andere so sinnvoll und gut wie möglich an dir orientieren können. Das ist doch die Essenz von Weisheit. Und was ich euch heute mitgeben will, was die Essenz ist aus dieser Predigt oder der Kern in dieser Predigt, ist: versucht nicht, weise zu werden nur über Erfahrung oder die Erfahrung anderer. Man kann 99 Jahre alt sein und man kann alles Mögliche erlebt haben. Man kann 10.000 Kalenderblättchen schon in seinem Leben gelesen haben und 20.000 Lieder auswendig können und trotzdem noch schlechte Entscheidungen treffen für sich und andere. Und trotzdem noch immer wieder daneben greifen im Leben. Und verlasst euch nicht mit eurer Weisheit auf andere, die weise wirken, weil sie einen weißen Rauschebart haben oder umwerfende Argumente oder schillernde Redekunst oder hervorragende Projekte, die sie vorzeigen können. Sondern lasst uns weise werden, indem wir dem, der alle Weisheit hat, immer mehr vertrauen lernen. Indem wir verstehen, dass unsere Weisheit, dass da, wo unsere Weisheit aufhört, seine Weisheit erst anfängt. Lasst uns dem vertrauen, der alle weltliche Weisheit, selbst die der weisesten Menschen hier auf dieser Erde, wie einen Witz aussehen lässt mit seiner Geschichte. Und lasst uns seine Weisheit zur Richtschnur unseres Lebens machen. Lasst uns unser Leben an seiner Weisheit ausrichten, auch wenn sie für die Menschen um uns herum naiv oder lächerlich aussieht. Amen.